Radio Prag, Nachrichten.
Neue Prognose der Zentralbank. Tschechiens Wirtschaft wird dieses Jahr stagnieren. Das Abgeordnetenhaus in Prag stimmte einem Gesetz zu Grenzänderungen zwischen Tschechien und Österreich zu. In Tschechien kostete die Kälte seit Wochenbeginn mindestens 7 Menschen das Leben. Die Tschechische Nationalbank hat ihre Prognose zur Wirtschaftsentwicklung des Landes in den Jahren 2012 und 2013 nach unten korrigiert. Ihrer aktuellen Einschätzung nach werde die tschechische Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren und im nächsten Jahr ein Wachstum von 1,9% aufweisen, sagte der Gouverneur der Zentralbank Miroslav Singer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Prag. Im November vorigen Jahres hatte die Tschechische Nationalbank noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,2% in diesem und 2,7% im nächsten Jahr gerechnet. Anhand der neuen Prognose rechnet die Zentralbank jetzt auch mit gegenüber November veränderten Wechselkursen der tschechischen Krone. In diesem Jahr sollte der durchschnittliche Wechselkurs der Krone zur europäischen Gemeinschaftswährung bei 24,90 Kronen je Euro liegen. Im November habe man noch mit einem Kurs von 23,10 Kronen je Euro gerechnet, sagte Singer. Die tschechische Grenze zu Österreich wird aller Voraussicht nach einige leichte Korrekturen erhalten. Einem Regierungsvorschlag zum Verfassungsgesetz zufolge sollen einige Grundstücke in der Nähe der südmährischen Städte Przeclaw und Landshut mit Österreich getauscht werden, um wichtige Baumaßnahmen in den Bereichen Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz am Flusslauf der Thaya vornehmen zu können. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag in erster Lesung vom Abgeordnetenhaus in Prag gebilligt. Vor der zweiten Lesung wird der Entwurf im Parlamentarischen Auslandsausschuss behandelt. In Tschechien hat die Kältewelle seit Wochenbeginn mindestens 7 Menschen das Leben gekostet. Allein 5 von ihnen sind am Donnerstag gestorben. Ein Obdachloser erfror in der Nacht zum Donnerstag in einem improvisierten Unterschlupf in Prag, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Beamte im westböhmischen Pilsen die Leiche eines Wohnungslosen in einem Park entdeckt. In der Stadt Karviná im Osten des Landes wurde ein Obdachloser tot auf einer Wiese gefunden. Der Mann erfror nach Angaben der Polizei, nachdem er die Notunterkunft aus eigenen Stücken verlassen hatte. Weitere Fälle, bei denen Menschen infolge der Kälte gestorben sind, wurden aus Prag, dem Kreis Liberec und aus Nordmähren gemeldet. Zudem mussten viele Obdachlose wegen Unterkühlung behandelt werden. Die Hauptstadt Prag, in der rund 4000 Obdachlose leben, hat am Mittwoch am Moldauufer beheizte Zelte aufgebaut. Inmitten der heftigen Kältewelle hat Russland seine Gaslieferungen an Europa nach Angaben von Abnehmern drastisch verringert. In Österreich und der Slowakei kämen derzeit 30% weniger Erdgas an als sonst, teilten Presseagenturen mit. Auch aus Tschechien wurde ein leichter Rückgang der russischen Erdgaslieferungen gemeldet. Die tschechische Firmengruppe des RWE-Konzerns kompensiere den Lieferausfall mit Gas aus der Nord Stream Pipeline und kann zudem auf ausreichende Gasreserven zurückgreifen, versicherte am Donnerstag der Sprecher der Firmengruppe Martin Chalupski. RWE stehe ebenso mit dem russischen Lieferanten Gazprom im ständigen Kontakt, um über den aktuellen Stand der Gaslieferungen informiert zu sein. Aus Russland habe RWE dabei erfahren, dass die Lieferschwankungen eine Folge des extrem hohen Gasverbrauchs in Europa seien, sagte Chalupski. Am Donnerstag haben in Prag bis zu 400 Menschen gegen den erst kürzlich unterzeichneten ACTA-Vertrag protestiert. Während der Kundgebung, die kurz nach 14 Uhr begann, appellierten alle Redner an das Parlament, den EU-Vertrag nicht zu ratifizieren. Zu der Protestaktion hatte die tschechische Piratenpartei aufgerufen. Mehreren Meldungen zufolge hätten auf Facebook rund 7500 Leute ihre Teilnahme bestätigt. Wegen des sehr kalten Wetters ist die Mehrzahl von ihnen der Demonstration jedoch ferngeblieben. Am späten Nachmittag nahmen dann aber bis zu 1000 Leute an dem Protestmarsch teil, bei dem die Demonstranten bis vor die Prager Burg zogen. Das Handelsabkommen zur Abwehr von Urheberrechtsfälschungen wurde am Donnerstag vergangener Woche von der EU unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung muss das Abkommen noch vom Europaparlament und den nationalen Parlamenten gebilligt werden. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos und sehr kalt. Gelegentlich raureif oder raufrost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 12 bis minus 8 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Das heutige Programm steht zuerst im Zeichen von historischen Baudenkmälern. Wie sieht es in Tschechien mit den Kompetenzen im Denkmalschutz aus und wären nicht bestimmte Änderungen notwendig? Nach der Antwort auf diese Frage suchen wir im heutigen Tagesecho. Mit einem einzigartigen Fund kehrten tschechische Archäologen aus dem Sudan zurück. Wir berichten über Einzelheiten. Mit dem neuen Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien, Martin Graffel, spricht danach Till Janzer in der heutigen Ausgabe der Sendereihe Aviso. Bleiben Sie dran! Tschechien ist reich an Baudenkmälern. Fast in jedem Ort sind sie zu finden, bis hin zu architektonischen Perlen wie Prag oder Krumau, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Umso schlimmer, dass der Denkmalschutz im Land aber nur unzureichend funktioniert. Seit 5 Jahren wird dies bereits vom Amt des Ombudsmannes kritisiert. Nun hat sich die stellvertretende Bürgerbeauftragte bzw. stellvertretende Ombudsfrau Jitka Seidlova eingeschaltet. Sie mahnt dringende Änderungen bei der Verteilung der Kompetenzen im Denkmalschutz an. Mehr von Till Janser.
Der tschechische Denkmalschutz fährt zweigleisig, doch das Ergebnis ist nicht doppelt, sondern nur halb so gut. So gibt es das nationale Denkmalschutzamt und zugleich noch lokale Denkmalschutzbehörden. Die stellvertretende Ombudsfrau Jitka Seidlova erläutert.
Das nationale Denkmalschutzamt ist vom Staat eingerichtet worden und soll dem Gesetz nach als Fachorgan den Denkmalschutz garantieren, hat aber keine Kompetenzen. Das Amt gibt dann eine Stellungnahme heraus, wird aber letztlich nicht respektiert.
Bereits seit dem Jahr 2007 weisen der tschechische Ombudsmann und seine Mitarbeiter, die tschechische Regierung und das Parlament, immer wieder auf diesen Missstand hin und unterbreiten auch Vorschläge für Änderungen. Doch geschehen ist nichts, die Folgen seien nun zu sehen, so Seidlova.
Es wird immer schlimmer, die Baudenkmäler verfallen so sehr, dass einige nicht mehr zu retten sind.
Eines der jüngeren Beispiele, das historische Eishockeystadion auf der Prager Moldauinsel Štvanice. Trotz Aufforderungen hatten die Behörden des Prager Magistrats ihr Konzept zur Rettung des Gebäudes nicht mit dem Nationalen Denkmalschutzamt abgestimmt. Dabei steht das Stadion seit 2003 unter Denkmalschutz. Der Magistrat ließ den Besitzer schalten und walten, bis Anfang vergangenen Jahres das Dach einstürzte und abgerissen werden musste. Nun sei ein Großteil des bauhistorisch wertvollen Gebäudes zerstört, sagt Seidlova. Dem stimmt der Prager Kunsthistoriker Zdeněk Lukeš in dieser Weise nicht zu. Seiner Meinung nach ist das Eishockeystadion noch nicht verloren. Der funktionalistische Bau stammt aus dem Jahr 1931 und wurde von Architekt Josef Fuchs entworfen.
Das, was entfernt wurde, ist ein Holzaufbau aus den 50er Jahren, der nichts mit dem ursprünglich funktionalistischen Stadion gemeinsam hatte. Deswegen ist bisher nichts Schlimmes geschehen. Ideal wäre es, das Stadion so wieder instand zu setzen, wie es bei der Eröffnung in der Ersten Republik ausgesehen hat.
Das könne man aber nur hoffen, ergänzt Lukeš. Auch wenn der Kunsthistoriker im konkreten Fall also eine Rettungsmöglichkeit sieht, stimmt er der allgemeinen Kritik der stellvertretenden Ombudsfrau zu. Auch er hält eine Klärung der Kompetenzen im Denkmalschutz für dringend nötig. Während Jitka Seidlova vorschlägt, dem nationalen Amt das letzte Wort zu geben, hält Lukeš dies für problematisch.
Der Prager Magistrat geht häufig zu großzügig mit den Besitzern von Baudenkmälern um. Die Beamten im Nationalen Denkmalschutzamt sind aber manchmal zu unnachgiebig und ohne Verständnis für die einzelnen Fälle.
Zudem sieht Zdeněk Lukeš noch einen weiteren Grund für die Probleme im tschechischen Denkmalschutz: die lächerlich geringen Strafen für Verstöße.
Till Janser war das mit einem Bericht über die Situation im Denkmalschutz. Von den historischen Sehenswürdigkeiten Tschechiens kommen wir nun zu Baudenkmälern Afrikas. Die Wiederentdeckung eines lange verschollenen, 2000 Jahre alten Tempels. Das ist der größte Erfolg der jüngsten Expedition tschechischer Archäologen in den Sudan. Die Tempelruinen waren Anfang des 19. Jahrhunderts noch zu sehen. Danach verschwanden sie jedoch im Wüstensand. Über die Entdeckungen der Tschechen im Sudan hören Sie mehr von Markéta Kachlíková.
Wat Banaga, so lautet der Name der Ruinenstätte im heutigen Sudan. An diesem Ort graben tschechische Archäologen bereits seit 3 Jahren. Es handelt sich um eine Expedition des Nationalmuseums in Prag, die von Pavel Onderka geleitet wird. Der Archäologe fasst zusammen, was sein Team gefunden hat.
Unsere dritte Forschungssaison hat uns zu zahlreichen bedeutenden Entdeckungen geführt. Wir haben den sogenannten östlichen Tempel in Wat Banaga erforscht, der vor 50 Jahren von unseren sudanesischen Kollegen entdeckt wurde. Und danach haben wir das Gebiet erforscht, auf dem das sogenannte Typhonium liegt. Dies ist ein Tempelkomplex, dessen Existenz in Bildern und Berichten von europäischen Reisen belegt ist, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Ruinenstädte besucht hatten.
Das Typhonium stammt aus der Zeit des Königreichs von Meroe, das im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden war. Die tschechischen Archäologen haben nicht nur die Ruinen, sondern auch einige Gegenstände gefunden. Einen Siegelring, eine Statuette des ursprünglich ägyptischen Gottes Osiris, einen Stein mit meroitischen Hieroglyphen und einige Sandsteinblöcke.
Der Baukomplex, den wir entdeckt haben, ist sehr umfangreich. Seine Maße betragen 40 auf 50 Meter. Das ist im Vergleich mit anderen Bauten an diesem Ort, aber auch mit anderen Bauten aus dem Königreich von Meroe, eindeutig einer der größten Tempelkomplexe, die man kennt.
Der Tempel, der vor etwa 2000 Jahren erbaut wurde, befand sich unter einer etwa 15 cm dicken Sandschicht. Er steht am Ort des früheren Rabi Keleb. Dies war eine der größten Städte im altertümlichen Nubien. In ihrer Blütezeit hatte sie bis zu 25.000 Einwohner.
Es war bereits belegt, dass seit Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus an diesem Ort eine Stadt gestanden hat. Unsere jüngste archäologische Expedition hat nun bestätigt, dass der Ort mindestens 1000 Jahre lang besiedelt war, das heißt während der gesamten Zeit des Königreichs von Meroe. Das Königreich befand sich am mittleren Nil und bestand zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 4. Jahrhundert nach Christus.
Die tschechischen Archäologen haben ihre Tätigkeit im Sudan nicht nur auf die archäologische Forschung beschränkt, sondern auf Beziehungen zu den dortigen Einwohnern geknüpft. Da es kein Trinkwasser in Wat Banaga gibt und die Menschen vor Ort auf Nilwasser angewiesen sind, ist geplant, eine Wasserkläranlage zu bauen. Ein Plan zur Bohrung eines Brunnens scheiterte hingegen.
Die Bodenbeschaffenheit ermöglicht nicht, einen Brunnen zu bohren. Deswegen wollen wir das Projekt ändern und statt des Brunnens eine Wasserkläranlage errichten. Der Plan wird sicher im Laufe des Jahres 2012 realisiert.
Noch im Februar kehren die tschechischen Experten in den Sudan zurück. Sie wollen sich dann vor allem um die Eintragung von Wat Banaga in die UNESCO-Weltkulturerbeliste kümmern. Die Tätigkeit von tschechischen Archäologen im Sudan hat im Übrigen eine lange Tradition. Schon in den 1960er Jahren haben sich das Nationalmuseum und das tschechoslowakische Ägyptologische Institut der Karls-Universität in Prag an der Rettung von nubischen Denkmälern beteiligt.
Margita Kachlíková berichtete über den jüngsten Erfolg tschechischer Archäologen im Sudan. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Aus Afrika geht es nun nach Mitteleuropa zurück. Das tschechische Zentrum in Wien hat einen neuen Leiter. Es ist Martin Kraffel, früher Mitarbeiter des verstorbenen Ex-Präsidenten Václav Havel und vorheriger langjähriger Leiter des tschechischen Zentrums in Berlin. Till Janse hat ihn ans Mikrofon gebeten und sich mit ihm über seine Pläne für Wien unterhalten. Sie hören eine Neuausgabe unserer Sendereihe Aviso – Tschechische Kultur grenzenlos.
Aviso – Tschechische Kultur grenzenlos.
Herr Kraffel, Sie sind neuer Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien und haben auf diesem Posten Tatjana Langáškova abgelöst. Planen Sie, die Arbeit Ihrer Vorgängerin fortzusetzen oder gibt es bei Ihnen auch bestimmte Änderungen?
Also ich möchte auf jeden Fall an die tolle Arbeit meiner Vorgängerin anknüpfen. Meine 4 Jahre in Berlin waren aber dazu sehr inspirierend, abwechslungsreich und kann man auch sagen, ziemlich erfolgreich. Wir haben ca. 500 Veranstaltungen da gemacht und damit habe ich ja viele Erfahrungen bekommen. Und ich hoffe, dass ich gerade diese Erfahrungen als Direktor des Tschechischen Zentrums Wien anwenden kann. Ich möchte eigentlich die tschechische Kultur in größerem Umfang in den Regionen präsentieren, vor allem in Ober- und Niederösterreich. Im Februar beginnen wir zum Beispiel in Linz mit einem Konzert des Organisten und Pianisten Pavel Kohout am 26. Februar in der Evangelischen Kirche Linz-Dornach.
Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, bereits im Sommer in Berlin aufgehört. Haben Sie das vergangene halbe Jahr auch etwas nutzen können, um so weitere Pläne zu schmieden für Ihre Arbeit? Schweben Ihnen bestimmte Schwerpunkte für dieses Jahr vor, die Sie vielleicht jetzt schon sogar formuliert haben?
Auf jeden Fall. Es war einerseits die Bedingung, in Prag 6 Monate zu verbringen. Andererseits muss man sagen, ich fand das eigentlich als eine gute Gelegenheit, sich wieder mehr der tschechischen Kunst, der tschechischen aktuellen Kunst annähern. Für mich war diese Möglichkeit sehr gut, weil ich viele Theatervorstellungen, Ausstellungen und Filme anschauen könnte. Ich hatte viele Treffen mit den Künstlern gehabt und so konnte ich in Ruhe das Konzept meines Programms in Österreich vorbereiten.
Das Februarprogramm in Wien steht ja bereits. Wenn ich mal jetzt nicht chronologisch vorgehe, sondern den Namen nach, da sticht natürlich Miloš Forman heraus. Der tschechische Oscar-Regisseur wird im Februar 80 Jahre alt. Was ist in Wien geplant, um an ihn zu erinnern? Oder in Österreich?
Genau. Wir planen eine Retrospektive mit dem Titel Forman 80+, mit der wir das österreichische Publikum auf den Geburtstag des Regisseurs aufmerksam machen wollen. Sie wird eine Ausstellung von Filmplakaten, eine Filmreihe und eine Vorlesung über das Schaffen des Regisseurs umfassen. Den Auftakt der Retrospektive bildet im Februar Miloš Formans erster Langfilm Černý Petr, der schwarze Peter, mit Schauspielgrößen wie Jan Wotstrčil, Wladimir Buchholz oder Josef Abraham. Das Mosaik aus unbedeutenden Erlebnissen eines 16-jährigen Lehrlings ist eine schrille psychologisch und soziologisch wertvolle Generationenstudie.
Forman, also ein Schwerpunkt jetzt. Was gibt es an weiterem im Programm für den Februar?
Wenn wir im Februar bleiben, dann möchte ich unsere Ausstellung der modernen Kunst erwähnen. Die Vernissage der Ausstellung findet am Dienstag, 7. Februar um 19 Uhr statt. Die Ausstellung wird durch den tschechischen Botschafter in Wien, Jan Koukal, eröffnet. Und diese Ausstellung heißt Two Frames und ist Karel Škedrý und Petr Písařík gewidmet. Seit 3 Jahren teilen sich diese bedeutenden tschechischen Gegenwartskünstler, Vertreter der 90er und 2000er Generation, ein Atelier im Industriegebiet des Güterbahnhofs Prag-Žižkovs und setzen sich auf unterschiedliche künstlerische Weise mit dem urbanen Raum Prag auseinander. Im Februar werden wir neben dem Konzert von Pavel Kohout in Linz in Wien ein Konzert von Ebben Trio anbieten. Es ist ein Festkonzert anlässlich meines Ankommens in Wien und dieses Konzert wird durch die Botschaft und durch das Tschechische Zentrum organisiert und wird wieder von dem tschechischen Botschafter Jan Koukal eröffnet. Am Ende des Monats haben wir für unser Publikum einen literarischen Abend vorbereitet mit Jiří Holý. Der wird unseren Gästen ein neues Buch von ihm vorstellen. Und dieses Buch ist der tschechischen Literatur zwischen den Jahren 1945 bis 2000 gewidmet.
Wenn ich richtig informiert bin, gibt es bisher ja eigentlich keine Darstellung im Deutschen über die tschechische Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das stimmt. Darstellungen der tschechischen Gegenwartliteratur nach 1945 sind auf dem deutschen Buchmarkt kaum zu finden und mit dem ergänzten deutschsprachigen Gegenstück zu seinem englischen Titel Brightest an der Siege schließt die Riholi diese Lücke und bietet einen historischen Abriss der wichtigsten literarischen Tendenzen sowie umfassende Autorenporträts, unter anderem von Václav Havel, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Ivan Klíma, Arnoš Lustig oder Michal Vivek.
Gibt es noch eine Veranstaltung vielleicht, die ein bisschen in fernerer Zukunft liegt, die Sie vielleicht jetzt schon ankündigen wollen?
Auf jeden Fall, also zum Beispiel in Klosterneuburg bei Wien stellen wir im Rahmen einer Konzertreihe junge, hoffnungsvolle Musiker der tschechischen klassischen Musik vor. Im März wird in Klosterneuburg der 14-jährige Pianist Matyáš Novák aus Hradec Králové auftreten und Anfang Sommer auch das Ehepaar Jamník, der Cellist Tomáš Jamník und die Violinistin Eva Jamníková, die in Tschechien und international Erfolge feierten. Dann organisieren wir noch 6 Ausstellungen in dem ersten Halbjahr 2012 und im Rahmen des Projekts Czech Arts Meets The Vienna Streets veranstalten wir in Kooperation mit dem Verein Bonn Art 2 Ausstellungen, 3 Künstler, welche Street Art im Wiener Stadtteil Otakring im Rahmen des Festivals Soho und Galeriekunst im tschechischen Zentrum Wien kombinieren werden. Wir werden dann auch uns an der Europäischen Nacht der Literatur mit einem Karel Hinek Macha gewidmeten Abend beteiligen, bei dem die bekannte tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Procházková-Hartmann auftritt. Und das erste Halbjahr beschließen wir mit der Filmprojektion Alois Nebel unter Teilnahme von Mitwirkenden inklusive Jaroslav Rudiš. Und vielleicht noch eine Überraschung für den Herbst, über die ich schon jetzt sprechen kann. Nach einigen Monaten und Jahren eigentlich wird es auch zu einer Veränderung der Räumlichkeiten des tschechischen Zentrums in der Herrengasse 17 kommen. Das Zentrum erhält nämlich einen neuen Anstrich nach dem Designer Stepan Malovec.
Es ist einiges geplant, wie ich höre, und ich hoffe, dass Sie einen guten Start haben in Ihre neue Funktion.
Ja, danke, das hoffe ich auch.
Mit dem neuen Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien, Martin Graffel, sprach Till Janser. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.